SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Slalom durch den Viruswinter. Ist der Skisport am Ende? Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg. Es war schon immer wagemutig, auf Skiern einen Abhang hinunter zu brettern. Aber jetzt in der Pandemie, da lauert die Gefahr weniger auf der Piste, sondern eher an vollen Liften in der Gondel oder beim Abriss-Ski. Mit dem neuen Lockdown, der seit Mittwoch gilt, ist erstmal klar, die Pisten in Deutschland bleiben bis mindestens Mitte Januar geschlossen. In anderen Alpenländern vertraut man dagegen den Hygienekonzepten der Liftbetreiber. Skiurlauber erwartet also ein Slalom durch lokale Vorschriften und Verordnungen. Wird der Schneetourismus diese Talfahrt im Corona-Winter überstehen? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit Michaela Gerg. Sie ist ehemalige Profi-Skirennläuferin und leitet heute eine Skischule im bayerischen Lenggries. Mit dem Tourismusforscher Professor Dr. Jürgen Schmude von der Ludwig-Maximilians-Universität in München und mit Adrian Probst. Er ist Vorsitzender vom Liftverbund Feldberg. Herr Probst, die Schweiz entpuppt sich gerade als Sehnsuchtsort für alle Wintersportfans. In Zermatt oder auch in Verbier haben die Pisten geöffnet. Was macht die denn dort sicherer als die in Deutschland?
Eine gewisse Grundhaltung, die dazu führt, dass man in der Schweiz, aber auch in Österreich jetzt vor allem für die einheimische Bevölkerung die Skilifte öffnet. Die Bedeutung des Skisports dort ist nochmal deutlich größer, in der Gesellschaft auch verankerter. Und darunter leidet momentan der deutsche Skisport aus meiner Sicht eine Sache, die sehr schade ist. In doppelter Hinsicht, weil natürlich ein Kulturgut verloren geht, zumindest in den kommenden Wochen und Monaten ein Stück weit. Aber auch ganz schmerzliche wirtschaftliche Einbußen. Am Ende kennt das Virus aber keine Grenze, ob Schweiz, Österreich oder Deutschland, da spielt der Zoll keine Rolle.
Jetzt weisen Sie gleich auf die Bedeutung des Wintersports hin, auf die kommen wir auch noch zu sprechen. Aber ich wollte eigentlich noch mal von Ihnen wissen, haben die Schweizer ein besseres Hygienekonzept als Sie am Feldberg?
Wir haben uns natürlich sehr intensiv auch im Vorfeld der Saison abgestimmt mit österreichischen und schweizerischen Skigebieten und kamen zum Ergebnis, dass die Konzepte aus Deutschland sehr viel umfangreicher, sehr viel tiefgehender sind als die Konzepte, die jetzt in der Schweiz verfolgt werden. Ausschließlich Online-Ticketing, ausschließlich mit Maskenpflicht im Skigebiet, Abstände, die baulich auch eingehalten werden müssen. Unsere Konzepte sind umfangreicher, aber kommen jetzt leider in der Praxis nicht zum Tragen.
Und hätten Sie überhaupt öffnen können? Auf dem Feldberg liegen gerade mal 20 Zentimeter Schnee.
Es gibt selten Saisonstarts wie in diesem Jahr, die so optimistisch und positiv eben beginnen. Wir hatten und haben auch noch nach wie vor gute Schneebedingungen, könnten die Lifte öffnen, vor allem in den Hochlagen des Hochschwarzwalds, auf dem Feldberg besonders. Aber die höhere Macht hat zugeschlagen.
Maskenpflicht in der Liftschlange, Herr Schmude, begrenzte Personenzahl in der Gondel. Bei unseren Schweizer Nachbarn, da gilt jetzt das Motto, die Schweiz fährt Ski, aber sicher. Überzeugt Sie das?
Das überzeugt mich eigentlich nicht wirklich, weil wir haben bestimmte neuralgische Punkte. Es ist ja gar nicht das Skifahren, was gefährlich ist, sondern es sind die Punkte im Skigebiet, wo die Skifahrer sich treffen. Das heißt, beim Einstieg in der Gondel, auf den Berghütten, das sind eigentlich die neuralgischen Punkte. Das Skifahren an sich stellt keine Gefahr unter Corona-Bedingungen dar.
Und wo außer in der Schweiz wäre das zurzeit überhaupt noch möglich gerade?
Ja, ab Januar öffnen zum Beispiel die französischen Skigebiete wieder Stand heute. Da müssen wir ja auch immer damit rechnen, dass sich da von Woche zu Woche auch noch wieder Neuerungen geben. Im Prinzip ist es für die Österreicher in Österreich möglich, für die Schweizer in der Schweiz. Für einen deutschen Skifahrer ist es im Augenblick sehr, sehr schwer, wirklich Skifahren zu gehen.
Wie sehr leidet der deutsche Skifahrer, wenn man ihn mal so nennen darf, darunter? Also was beobachten Sie als Tourismusforscher? Welche Bedeutung hat der Wintersport in Deutschland?
Der Wintersport hat schon eine hohe Bedeutung, auch auf der Nachfrageseite. Vielleicht kommen wir ja später noch auf die Angebotsseite. Aber wir haben auch verschiedene Touristentypen. Wir haben also auch welche, die relativ flexibel in ihrer Aktivität sind und sagen, wenn ich nicht Skifahren kann, dann mache ich irgendwas anderes. Hauptsache ich komme nach draußen. Und das können wir im Augenblick auch feststellen, denn Schneeschuhe zum Schneeschuhwandern und auch die Tourenski werden im Augenblick extrem gut verkauft. Das ist aber auch nicht ohne Gefahren, weil jetzt natürlich Leute ins Gelände gehen und überall hingehen, wo sie vielleicht besser nicht hingehen sollten. obwohl sie nicht geübt sind.
Herr Probst kennt das von der Bergwacht. Die Einsätze werden komplizierter. Lassen Sie mich unseren dritten Gast vorstellen, Frau Gerg, ehemalige Skirennläuferin in Österreich. Da darf pünktlich zum 24.12. wieder Ski gefahren werden. Österreichische Politikerinnen und Politiker erklären das Skifahren zum Nationalsport. Da ist gar keine Frage, ob trotz Corona gefahren wird, sondern nur ab wann und eben wie. Würden Sie sich in Deutschland mehr Unterstützung für den Wintersport wünschen?
Natürlich, ich bin Skirennläuferin gewesen und mein Herz schlägt für den Wintersport, für den Skisport. Und logischerweise wäre es mein Traum, wenn man ähnlich wie in Österreich oder in der Schweiz zumindest für die deutschen Gäste in Deutschland die Skigebiete öffnen würde. Ich meine, wir haben ja gerade schon vorhin gehört, wir haben super Sicherheitskonzepte, nicht nur von den Lift, seitens Liftbetreiber, sondern auch von den Skischulbesitzern, Skiverleihern. Und ich denke schon, dass man für Einheimische, für deutsche Gäste genauso dieses Risiko gehen sollte und könnte. Einfach um den Leuten auch dieses positive Feeling in die Natur hinaus zu dürfen, geben zu können. Ich meine, das ist wichtiger denn je, gerade jetzt für die Psyche, dass die Menschen raus dürfen.
Lassen Sie uns auf diese super Konzepte, wie Sie sie nennen, und Herr Probst hat sie auch schon gepriesen, lassen Sie uns mal draufschauen. Die stecken jetzt in der Schublade und kommen noch nicht zur Anwendung. Herr Probst, wie hätte Ihr Corona-Konzept für diesen Winter denn genau ausgesehen?
Es wurde in der Tat richtig von Professor Schmude angesprochen, dass die neuralgischen Punkte nicht das Skifahren auf der Skipiste sind, sondern die Dinge im Umfeld der Skianlagen, sprich die Berghütten, die Toilettenanlagen, Parkplätze, die Schlangen, die vor Kassen entstehen können. All diese Dinge hätten bei uns nicht stattgefunden, denn zum Beispiel hätten wir die Kassen geschlossen, die Schlangen davor hätten nicht entstehen können, da wir ausschließlich Online-Tickets verkauft hätten. Die Berghütten wären ohnehin geschlossen geblieben und alles weitere im Skigebiet wäre mit Infrastruktur und klaren Regeln, die mit Zusatzpersonal beaufsichtigt hätten werden können, machbar gewesen. Sprich, die Gästezahl wäre reduziert worden. In einem normalen Winter haben wir bis zu 8.000 Tagesgäste im Skigebiet Feldberg. Wir wären jetzt in diesem Jahr auf 4.000, je nach Lage, aber auch auf 2.000 Gäste maximal gegangen. Wir hätten bauliche Einrichtungen vor dem Bahnzustieg aufgebaut, um die Abstände auch zur Seite einhalten zu können. Zusatzpersonal, was Serviceleistung bietet, Kontrolle, Aufsicht gewährleistet und, und. Also sehr viel Technik natürlich, die installiert wurde. Digitales Ticketkonzept, was auch mit kontaktlosen Bezahlern im Skigebiet dann fortgesetzt werden würde. Sehr viele Investitionen, sehr viel natürlich auch Diskussionen mit sich selbst, Ringen, Konzeptionierung, Planung im Vorfeld. Und diese Dinge liegen jetzt brach in der Schublade.
Ja, und jetzt hat Herr Schmude so mancher Liftbetreiber vermutlich noch die Bilder vom Sommer im Kopf gehabt, also als praktisch ganz Deutschland in Deutschland Urlaub gemacht hat und eben für sich auf ein ähnlich gutes Wintergeschäft gehofft. Nach den überfüllten Ostseestränden im August sehen Sie jetzt die Gefahr für überfüllte Schwarzwaldpisten im Januar?
Ja, ich sehe die Gefahr eigentlich auch jetzt schon im Dezember. Zwar sind die Skigebiete geschlossen, aber die Menschen treibt es ins Freie, in die Natur. Ich habe vorher gesagt, Schneeschuhwandern, Tourenski, aber auch Schlitten. Die Leute werden rausgehen und werden sich dort relativ ungesteuert und ungelenkt in der Natur bewegen. Das ist nicht ohne Gefahr, sowohl für die Menschen, aber auch für Flora und Fauna ist das natürlich ein Prozess, der eher negativ als positiv zu bewerten ist. Abgesehen davon kommt die Bergwacht in die Bredouille, unter Umständen Rettungseinsätze, die es so nicht gegeben hätte oder in der Häufigkeit nicht gegeben hätte, jetzt dann durchführen zu müssen. Also es ist wesentlich schwieriger, die Touristenströme jetzt zu lenken. Und das haben wir im Sommer eben auch schon erlebt. Nicht nur an der Küste, wir haben das auch in den Mittelgebirgen, in den deutschen Alpen gesehen. Man kann da versuchen, lenkend einzugreifen über beispielsweise Parkraumbewirtschaftung. Aber da gibt's dann auch wieder Ausweichbewegungen, nämlich wildes Parken. Also das Problem ist sehr, sehr vielschichtig und einfach die Skigebiete zuzumachen, ist meines Erachtens nicht die Lösung des Problems an sich.
Frau Gerg, beobachten Sie das auch? Ziehen die Leute einfach jetzt selber los?
Ja, das kann man jetzt schon beobachten. Sobald die ersten Schneeflocken gefallen waren, sobald Schneedecke war, sind Scharen von Skitourengehern bei uns an der Skischule vorbeigegangen. Und ich hatte den gleichen Gedanken, wo ich gesagt habe, es gehen jetzt so viele auf Skitour, gehen irgendwo in den Wald, haben keine Ahnung davon, eben unerfahrene Menschen, die sich da bewegen. Ich fände es viel sinnvoller, wenn man die ganzen Ströme dann auch steuern könnte, wenn man sagt, okay, ich kann hier Kurse anbieten, zum Beispiel Einführung ins Skitouren gehen, um diese Menschen einfach auch zu schützen, sage ich mal, oder dass sie einfach auch mit Sicherheit diesen Sport dann ausüben können.
Für jemanden, der ja oder dem sozusagen das Skifahren in die Wiege gelegt ist, Sie kommen aus einer Familie mit reicher und langer Skitradition, denken Sie da nicht umgekehrt, naja, vielleicht ist dieser Corona-Winter jetzt auch so eine Chance, wenn die Leute auch wieder selber losziehen, das geht wieder so ein bisschen zurück an den Ursprung des Skisports, wo man sich eben seinen Hang selbst erklimmen und dann platt machen musste?
Ja, früher, ich hatte zum Glück schon angefangen, wo der erste Skilift in Lenkris gebaut wurde, den mein Opa gebaut hat. Aber klar, ganz früher ist man raufgestapft und dann konnte man eine, maximal zwei Abfahrten machen. Ich meine, klar kommen viele jetzt wieder daraufhin zurück, aber das hat auch nichts mit Corona zu tun. Dieses Abseits vom Tourismus, die Natur genießen, das gab es eigentlich schon die letzten zwei, drei Jahre vermehrt zu sehen, also dass die Leute da Interesse haben dran. Es ist auch gar kein Problem, aber man muss die Menschen halt aufklären. Man muss Möglichkeiten schaffen, wo die Menschen sich hier informieren können, wo die das lernen können. Wie gehe ich mit der Natur um und mit diesem Wintersport?
Wenn jetzt diese Skigebiete auch in Deutschland geschlossen bleiben soll, dann wird immer wieder das Beispiel Ischgl angeführt. Da haben sich im März auf einer Après-Ski-Party Tausende mit dem Coronavirus infiziert. Ein internationaler Skandal, Herr Probst, wie sehr hat Ischgl auch Ihnen und der Winterbranche allgemein geschadet?
Ja, zweifelsfrei steht nach wie vor immer dieser Begriff wieder im Raum, wenn es um die Diskussion der Öffnung von Skigebieten geht.
Schon so ein Hotspot-Synonym, Ischgl.
Ja, leider hat sich dieses Wort auch so verbunden mit all diesen Dingen, die wir im Frühjahr beobachten mussten. Es steht mir aber, glaube ich, auch gerade als deutschen Skigebietsbetreiber nicht zu, jetzt Kollegen in Österreich oder auch in der Schweiz dafür zu kritisieren. Klar, denke ich, muss uns allen in der Branche sein, dass wir eine besonders hohe Verantwortung haben, da sich bei uns von vornherein zunächst mal viele Gäste sammeln können und würden. Und da wünsche ich mir auch in der Branche noch mehr Priorisierung auf das Thema Sicherheit, Verantwortung. Ich denke, das ist ein Lernprozess, der über den Sommer schon stattgefunden hat, der aber auch in den kommenden Wochen und Monaten noch deutlich stärker laufen muss. Denn wenn wir eine Perspektive haben wollen, denn ab Mitte Januar, Februar, März, April oder auch in der kommenden Saison, dann müssen wir glaubhaft darstellen können und vertreten können, dass wir gelernt haben und eben Konzepte für die Zukunft auch entwickelt haben.
Aber Herr Probst, da würde ich gerne nochmal nachhaken. Meinen Sie denn wirklich, dass alle gelernt haben? Also in den sozialen Medien, da tauchten ja jetzt schon wieder Bilder auf aus Skigebieten in Tirol zum Beispiel. Da sieht es eigentlich aus wie immer, volle Liftschlangen und Gedrängel in den Gondeln.
Also es ist nie so, dass alle miteinander ausreichend gelernt haben. Und es ärgert mich, um es auf den Punkt zu bringen, natürlich auch sehr, wenn ich Bilder sehe von langen Schlangen vor den Kassen in den Skigebieten, gerade in den Gletscherskigebieten oder auch wenn ich im Skigebiet dann sehe, dass es außer einer Maskenpflicht eigentlich keine erweiterten Maßnahmen zur Vorkehrung gibt. Das lässt natürlich Fragezeichen aufkommen, aber man muss sich diese Einzelfälle anschauen und analysieren und dort dann auch strikt durchgreifen und sollte eben nicht mit der Keule in Deutschland den Skisport lahmlegen.
Natürlich hat Ischgl geschadet. Auf der anderen Seite, und das muss man eben auch kommunizieren, haben wir auch viele Skigebiete, die sind traditionelle Familienskigebiete, wo dieser Après-Ski, der ja in Ischgl auch extreme Formen angenommen hat, gar nicht die große Rolle spielt. Und ich betone immer, dass man nicht alle Skigebiete über einen Kamm scheren darf, sondern da muss man natürlich Unterschiede machen. Aber Ischgl steht natürlich als Synonym dafür, dass dieser Ort quasi als Superspreader im vergangenen Winter gewirkt hat. Und da werden viele andere Skigebiete quasi in Sippenhaft genommen.
Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass wir ein zweites Ischgl erleben, wie es gerne heißt?
Ja, das hängt natürlich ganz stark davon ab, ob vernünftige Sicherheitskonzepte da sind und ob die eingehalten werden. Wir erleben ja leider nicht nur beim Skifahren, sondern auch so im täglichen Umgang mit dieser Pandemie, dass wir immer wieder Bevölkerungsgruppen haben, die jegliche Regeln ignorieren. Und wenn das beim Skifahren passiert, dann haben wir natürlich auch die Gefahr, dass es wieder zu solchen Ereignissen kommen kann. Wenn sich alle daran halten, was mit den AHA-Regeln gefordert wird, dann sehe ich die Situation gar nicht so problematisch. Aber das wird leider nicht der Fall sein.
Frau Gerg, wie groß ist Ihr Ärger über Ischgl? Der Ort ist ja auch, wurde jetzt schon angesprochen, Sinnbild für Massentourismus in den Bergen, Ballermann in den Alpen.
Nun ja, ich glaube, das war uns immer schon klar, dass den Ballermann in den Alpen genauso wie auch jetzt zum Beispiel auf Mallorca gibt. Dagegen ist auch gar nichts einzuwenden, denn ich denke, jeder Wintersportler soll seinen Raum irgendwo haben. Aber was jetzt Corona betrifft, sage ich jetzt mal, kann ich dem Professor Schmude nur beipflichten. Also klar, wir sind alle dran, müssen uns an der Nase nehmen und sagen, hey, halte ich die AHA-Regeln ein. Und wenn das jeder macht, dann können wir auch Skisport in Bayern oder in Deutschland leben, denke ich mal. Und gerade in Bayern haben wir ja gar nicht diese Après-Ski-Gebiete. Viele Skigebiete, wenn ich jetzt hier bei mir zu Hause in Lengries oder am Spittingsee schaue, das sind ja Tagesskigebiete. Hauptsächlich kommen hier Münchner Gäste, die hinfahren und wieder nach Hause fahren. Da kann ja gar keiner irgendwo sich in einer Après-Ski-Bar volltrinken, weil er muss mit dem Auto wieder nach Hause fahren. Also wir haben ja ganz anders geartete Skigebiete als jetzt zum Beispiel eines wie in Ischgl oder in Österreich oder in der Schweiz. Von dem her hat es mich noch mehr erstaunt, dass bei uns die Skigebiete geschlossen wurden oder geschlossen bleiben müssen.
Und was bedeutet das wirtschaftlich für Sie, wenn dieser Winter geschlossen bleibt?
Nun, alleine das Weihnachtsgeschäft ist ein Drittel des Gesamtumsatzes, Jahresumsatzes. Also es ist schon dramatisch, sage ich jetzt mal. Aber was mir noch mehr wehtut im Herzen, wo ich sage, die kleinen Kinder, es gibt ja viele Kinder, die diese Möglichkeit dann nicht mehr haben, den Skisport auszuüben, es gar nicht zu lernen. Und wir haben ja eh zu kämpfen, um immer wieder Skinachwuchs zu bekommen bei uns, um die Kinder zu motivieren für den Skisport. Und ja, ich denke, da bleiben auch wieder viele auf der Strecke, die dann vielleicht irgendwas anders machen, vielleicht vor dem Computer sitzen.
Wir werden noch anschauen, wie viele von der künftigen Generation überhaupt noch in den Skigenuss kommen werden können. Herr Probst, was hat das für Sie für wirtschaftliche Konsequenzen, wenn auch auf dem Feldberg niemand Skifahren darf?
Zunächst mal ist auch für die Liftbetreiber ein Drittel der Wertschöpfung in den Weihnachtsferien zu erzielen und der fehlt der Anteil. Das bedeutet für die privaten Skiliftbetreiber, dass sie in existenzielle Nöte kommen. Familien fragen sich, wie geht's weiter? Gibt es noch Arbeit im nächsten Monat? Für uns als kommunal getragenes Skigebiet bedeutet das massive Einbußen für die kommunalen Finanzen, in der Folge auch Investitionen in den Kommunen, die ausfallen oder zumindest weit verschoben werden müssen. Also es trifft es am Ende jeden Bürger und jede Bürgerin. Und vor allem lähmt es uns bei der Transformation hin zu Ganzjahresgebieten. Denn für eine Ganzjahresdestination brauche ich Investitionen. Und diese Investitionen kann ich akut und aktuell eben nur dadurch finanzieren, dass ich Einnahmen aus dem Skitourismus habe. Ein Drittel nur der Wertschöpfung eines Wintergastes kann ich mit einem Sommergast erzielen. Ein Wintergast kauft ein Ticket, der leiht sich Ski aus, der bleibt in der Regel länger, der geht in die Gastronomie und kehrt länger ein. Das erziele ich alles im Sommer nicht. Ich kann also auch dieses Saisongeschäft nicht aufholen und habe deshalb dann im April ganz akute finanzielle Nöte auf allen Ebenen.
Werden diese finanziellen Nöte dafür sorgen, Herr Schmude, dass wir schon im nächsten Jahr möglicherweise eine Pleite vieler Liftbetreiber erleben?
Zumindest nicht auszuschließen, dass einige Skigebiete aufgeben werden. Wir haben ja schon länger einen Konzentrationsprozess, den wir beobachten können, was jetzt nicht an Corona liegt, sondern wir haben ja noch ein zweites großes Problem, was jetzt durch Corona so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Das ist der Klimawandel. Und gerade die Skigebiete, die eh schon salopp gesprochen auf der Kippe gestanden sind, für die wird es natürlich jetzt noch mal schwieriger, wenn wir hören, wie hoch diese Umsatzausfälle sind, wenn jetzt nach Weihnachten das wieder losgeht. Auch die bayerischen Skigebiete machen rund 30-35% ihrer Umsätze im Winter, in den Winterferien, während der Weihnachtszeit und Neujahr. Natürlich wird die Konsequenz sein, dass wir einen weiteren Konzentrationsprozess haben.
Slalom durch den Viruswinter, ist der Skisport am Ende? Darüber diskutieren wir heute im SWR2-Forum. Herr Schmude hat es gerade angesprochen, Frau Gerg. Der Klimawandel ist eigentlich das viel größere Problem auch künftig für die Skigebiete, sowohl in Deutschland, aber auch in den Alpen beispielsweise. Ganz kurz nachgefragt, wie viel Schnee liegt zurzeit bei Ihnen in Lenkries?
Es hat ganz gut ausgesehen, ehrlich gesagt. Die Schneekanonen sind auch im Tal gelaufen, wo sie eher nicht so oft mittlerweile laufen. Aber jetzt hat es wieder geregnet. Wir haben das übliche warme Weihnachtswetter. Und also wenn wir jetzt aufsperren dürften an Weihnachten, klar, würden wir wieder zittern. Aber seit ich die Skischule jetzt habe, das sind mittlerweile 10 Jahre, ist es eigentlich immer so gewesen. Aber die Tendenz natürlich geht dahin, die Schneefallgrenze steigt. Wenn es bei uns schneit, dann ist es meistens erst so ab 900.000 Höhenmeter und unterhalb regnet.
Und Sie liegen auch noch unter 1.000?
Es ist schon auffällig, wie ich Kind war. Als ich Kind war in Lenkries, hatten wir unter so gut wie immer Schnee.
Jetzt haben wir gerade den wärmsten November seit Aufzeichnung der Wetterdaten hinter uns, Herr Schmude. Unterhalb von 1.500 Metern, Frau Gerk hat es gerade schon angesprochen, liegt oft praktisch gar kein Schnee mehr. Da ist man vielleicht auch diesen Winter versucht zu sagen, jetzt ist der Klimawandel da, Schnee wird es halt eh keinen mehr geben.
Ja gut, wenn wir über den Klimawandel sprechen, müssen wir natürlich immer Klimaperioden anschauen und dürfen keine Einzeljahre betrachten. Aber auch wenn wir Klimaperioden heranziehen, das heißt 30-jährige Beobachtungsperioden, sehen wir einen eindeutigen Trend, dass die Winter wärmer werden, dass die Niederschläge später fallen. Also wir sprechen da vom sogenannten Christmas-Easter-Shift, also weg von Weihnachten hin Richtung Fasching und Ostern. Und mit jedem Grad Temperaturerhöhung geht die Schneefallgrenze um etwa 200 bis 250 Meter nach oben. Das bedeutet, was Frau Gerk vorher gesagt hat, im Tal unten fällt Regen, oben auf dem Berg fällt vielleicht noch Schnee. Und so die Hoffnung, die man immer gehabt hat, über technische Lösungen dieses Problem in den Griff zu kriegen, also über Beschneiung, über bodenunabhängige Aufstiegshilfen, das wird auf Dauer nicht mehr tragen. Also insofern wird uns das Thema Corona aktuell natürlich noch sicherlich dieses Jahr und das nächste Jahr beschäftigen. Aber das Thema Klimawandel, das wird uns die nächsten 10, 20, 30 Jahre ganz massiv begleiten.
Könnten Sie Winter für Winter überhaupt in Betrieb gehen ohne Schneekanonen, Herr Probst?
Der Feldberg liegt auf über 1200 Höhenmetern. Das ist insofern auch die Schneeinsel nördlich der Alpen. Wir haben eine sehr hohe Schneesicherheit und beobachten das auch in unseren Betriebstagen, die sich sehr konstant zwischen 100 und 120 Betriebstagen pro Saison bewegen. Also wir sind recht schneesicher, aber gar keine Frage. Die Tendenz, die geht auch an uns nicht vorbei. Deswegen sichern wir uns mit Schneekanonen ab, mit Schneilanzen, mit technischer Beschneiung, die eben gerade das wichtige Weihnachtsgeschäft sichern muss. Es ist ja die Frage, wann liegt der Schnee? Da helfen mir die 30 Tage im April wenig. Ich brauche vor allem die Tage über Weihnachten. Und diese Absicherung kann aktuell auch nur mit technischer Unterstützung eben gesichert sein.
Da bekommen Sie viel Kritik von Naturschutzverbänden. Schneekanonen sind Stromfresser, verbrauchen auch viel zu viel Wasser.
Es ist ja immer wieder auch eine in Teilen ideologische Diskussion um technische Beschneiung, die ich in Deutschland vor allem beobachte. Andere Alpenländer verhalten sich da etwas rationaler und nüchterner. Aber ich verstehe natürlich zwei Seiten. Zum einen, dass man sehr wohl überlegen muss, wo macht technische Beschneiung mit aller Infrastruktur Sinn? Rechnen sich diese Investitionen? Sind sie auch fachlich so ausgeführt, dass man sie ökologisch und sozial vertreten kann? Auf der anderen Seite aber eben auch für eine Region, die ganz stark vom Skisport, vom Wintersport lebt, die Frage, wie kann denn eine Zukunft gestaltet sein? Vielleicht nicht die Zukunft von 50 Jahren am Horizont oder 80 Jahren, sondern die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Und da bin ich ganz fest überzeugt, da wird technische Beschneiung eine Rolle spielen, denn sie macht aus sozialen, ökologischen und ökonomischen Überlegungen heraus in diesem Zeithorizont Sinn.
Wir werden auf die Zukunftsmodelle zu sprechen kommen. Frau Gerk, für Sie als eingefleischte Skifahrerin, macht es überhaupt Spaß, auf, wie heißt, technischem Schnee zu fahren?
Ja, natürlich, Schnee ist Schnee, aber Tiefschnee ist was anderes wie so festgefahrene Kunstschneepiste, muss ich sagen. Logisch, ein ganz anderes Gefühl, aber wenn einer eingefleischter Skifahrer ist, dann ist er auch froh, auf Kunstschneepiste fahren zu dürfen, weil er einfach glücklich ist, auf Skien stehen zu dürfen. Aber es macht mir persönlich nicht so viel Spaß, wenn rundherum grüne Wiese ist und einfach nur weiße Bänder runtergehen. Für mich gehört zum Wintersport auch der tief verschneite Wald und das Glitzern, der Sonnenschein dazu. Also ich persönlich fahre nicht gern, wenn nur links und rechts grüne Wiesen zu sehen sind.
Sie haben sich damit eingehender beschäftigt, Herr Schmude, wie es den Skifahrerinnen und Skifahrern mit den weißen Bändern in grüner Landschaft geht. Ist es den Leuten egal, ob der Schnee aus dem Himmel oder aus der Kanone kommt?
Ja, im Prinzip schon. Also die Skifahrer unterscheiden zwischen Naturschnee und Kunstschnee gar nicht so arg. Was ihnen nicht egal ist, ist das, was Frau Gerg angesprochen hat. Die akzeptieren auf Dauer nicht das weiße Band in grüner oder brauner Landschaft, sondern wollen auch diesen landschaftsästhetischen Genuss konsumieren. Das heißt, die verschneite Winterlandschaft spielt dann schon eine Rolle. Wobei wir auch nicht von dem Skifahrer sprechen dürfen. Wir haben bestimmte Typen von Skifahrern. Die einen sind sogenannte Activity-Switcher. Die wechseln dann ganz schnell auf eine andere Aktivität, gehen wandern, Schneeschuhwandern, Mountainbiken. Dann haben wir die sogenannte Destination-Switcher. Die sagen, wenn ich im Ort A nicht mehr Skifahren kann oder nur auf dem weißen Band in grüner Landschaft, dann fahre ich halt 100 Kilometer weiter. Das ist dann auch oft über die Grenze und fahre in der Destination, die mir dieses auch landschaftsästhetische Erlebnis bieten kann. Dann haben wir aber auch die Time-Switcher, die sagen, okay, wenn ich nicht an Weihnachten fahren kann, dann fahre ich an Fasching. Wir haben eine Gruppe, die nennen wir Business as usual. Die fahren, bis die letzte Schneeflocke getaut ist. Und das sind auch die, die wir jetzt schon beobachten können. Sobald die ersten Schneeflocken gefallen sind, gehen die raus. Und die letzte Gruppe sind dann die sogenannten Stop It. Die sagen, nee, das kann ich eigentlich nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren. Und für mich ist Wintersport gestorben.
Das mit dem Gewissen ist ein ganz gutes Stichwort. Mit dem Auto fährt man da in möglichst unberührte Bergregionen. Den Berg hoch geht es dann meistens im Sessellift, jetzt oft auch mit Sitzheizung. Dann zum Einkehrschwung auf die Hütte, wo der Helikopter im Idealfall schon das Essen raufgeflogen hat. Gibt es eine Tourismusform mit ähnlich mieser Ökobilanz wie den Wintersport?
Ja, wir hatten ja vorher die Diskussion schon um die Schneekanonen und die künstliche Beschneiung. Was den wenigsten klar ist, der Fußabdruck, den ein Skifahrer hinterlässt, der besteht zu 70-80% aus seiner An- und Abreise. Nur 20-30% des Fußabdrucks werden wirklich in der Destination generiert. Das heißt, wenn ich Tagesskifahrer bin, dann habe ich einen relativ großen Fußabdruck für die kurze Zeit, wo ich auf Ski stehe. Also wenn man was tun will für die Umwelt, für die Nachhaltigkeit, dann müssten wir von Tagestouristen zu übernachtenden Touristen werden.
Länger in Urlaub gehen.
Mhm. Genau. Nicht mehr so oft, aber dafür länger Skifahren gehen. Das ist aber natürlich dann unter Umständen auch wieder eine finanzielle Frage. Aber die Diskussion um die Schneekanonen, um den Energieverbrauch und den Wasserverbrauch, den kennen wir natürlich aus der wissenschaftlichen Diskussion auch. Mittlerweile haben wir aber sehr gute Analysen, die zeigen eigentlich, wenn man vom Schwarzen Peter sprechen will, ist die An- und Abfahrt der Schwarze Peter.
Und Herr Probst, wie sollen die Leute sonst zu Ihnen raufkommen?
Erstmal bin ich sehr dankbar für diesen Hinweis, weil ich nochmal unterstreichen will, dass Regionalität auch eine ganz entscheidende Rolle spielt bei der Frage, wie können wir uns in Zukunft ökologisch noch sinnvoller, noch nachhaltiger verhalten. Der Feldberg lebt natürlich auf der einen Seite sehr, sehr stark von Übernachtungsgästen in der Region Hochschwarzwald, auf der anderen Seite aber auch von den Tagesgästen, die sich aus Zürich, Basel, Stuttgart, Karlsruhe, also einem sehr großen Einzugsbereich eben zusammensetzen. Etwa 8 Millionen Menschen leben in Entfernung von 2 bis 2,5 Stunden. Und da spielt das Auto eine ganz entscheidende Rolle. Denn die Familie mit 2 oder 3 Kindern, Ausrüstung, Ski, Rucksack, Festspannrucksack, die überlegt sich sehr wohl, reist sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln an. Die sind bei uns gut ausgebaut, Zug und Bahn und Busse fahren. Oder steige ich aufs Auto um, was mir im Family-Urlaub einfach deutliche Vorteile bietet. Und ich meine einfach, dass vor allem die Diskussion nüchterner werden muss und man sehr genau hinschauen muss, welche Vor- und Nachteile bestehen denn bei einzelnen Mobilitätsangeboten. Und der Individualverkehr spielt da nach wie vor eine Rolle, wird es auch in Zukunft. Und da muss die Überlegung sein, wie kann dieser Individualverkehr noch ökologischer gestaltet werden, wie kann er gesteuert werden.
Und wie kann er noch ökologischer gestaltet werden?
spielen sicher die Antriebsformen eine zentrale Rolle. Es spielt die Frage auch eine Rolle, wie viele Personen pro Fahrzeug reisen denn an. Da gibt es zum Beispiel über Ticketing Möglichkeiten, auch Anreize zu schaffen, mit einem vollbesetzten Auto anzureisen und nicht jeder allein mit seinem eigenen Fahrzeug. Und man muss sich mit Verkehrsleitsystemen, so wie am Feldberg jetzt da auch, Gedanken machen, wie man die Fahrzeuge steuern kann und wie man gezielt Anreize setzen kann, die Anfahrt eben so kurz wie möglich zu halten. Sprich zum Beispiel auch an einem bestimmten Punkt dann umzusteigen, kurz vor dem Skigebiet auf öffentliche Verkehrsmittel, die zubringen.
Frau Gerg, Sie hatten vorhin auch erwähnt, in Ihrer Region gibt es auch sehr viele Tagesgäste. Wie lang ist da der Stau zur Piste?
Ja, der ist mal an manchen Wochenenden, gerade wenn vorher Schlechtwetterperiode war, ziemlich lang, die An- und Abreise. Also stehen die Menschen schon 2 Stunden oftmals im Stau. Und hier muss man sich halt Gedanken machen, wie kann man den Besucherstrom lenken. Zum Beispiel eben schon, dass die mit dem Auto nur ein Stück weit fahren und dann mit einem Buskonzept, mit Elektrobussen zum Beispiel in die Skigebiete gefahren werden. Oder man kann sich irgendwo Elektromobil mieten oder. Also man muss einfach da neue Wege gehen. Und das nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer. Weil hat wir ja gesehen, dass auch im Sommer eben das manchmal zu extremen Überfüllungen führt. Und da wurde auch überall geparkt, wo man auch nicht durfte. Und ich denke mal, wenn man das mit einem gescheiten Buskonzept, mit einem Konzept steuert, dann, glaube ich, ist allen geholfen.
Denn, was vielleicht erstaunlich ist, Herr Probst, Sie investieren auch nach wie vor oder auch gerade aktuell in neue Anlagen, neue Geräte, neue Pisten, Bullis. Viele in der Region können das nicht verstehen, aber offensichtlich lohnt es sich wirtschaftlich nach wie vor auf Wintersport zu setzen.
In der Region ist das Verständnis sehr groß, da die Zusammenhänge begriffen werden zwischen Tourismus, Wertschöpfung, der eigenen Existenz. In der weiteren Umgebung dann verschwindet manchmal auch ein gewisses Verständnis, das bedauere ich sehr. Für uns die zentrale Überlegung ist ja eine ökologische, soziale und ökonomische, so begreife ich zumindest den Begriff Nachhaltigkeit, auf diesen 3 Säulen aufgebaut. Und mit Blick auf die Ökonomie sind die Abschreibungszeiträume eine sehr entscheidende Größe. Auf wie viele Jahre denn kann ich eine Bergbahn abschreiben? Auf wie viele Jahre kann ich eine Schneekanone abschreiben? Ab wann wirft sie Gewinn ab unterm Strich? Und da bewegen wir uns bei diesen Investitionen eben in Zeiträumen, die ökonomisch sinnvoll sind, die auch allen Prognosen nach weiterhin einen Skibetrieb ermöglichen oder möglich lassen, wenn man auf den Klimawandel blickt. Über 1200 Meter haben wir auch in den nächsten 10, 15, 20 Jahren die Möglichkeit, an ausreichend vielen Tagen Ski zu fahren. Und deshalb meine ich, es ist ökologisch, ökonomisch, aber auch vor allem sozial, denn die Region hängt insgesamt dran, sinnvoll zu investieren. Ich will aber ganz klar dazu sagen, ein Teil der Gewinne, die erzielt werden, muss natürlich auch investiert werden in die Transformation hin zu Ganzjahresgebieten. Es kann in Zukunft nicht mehr sein, dass die Skilifte an 4, 5 Monaten im Jahr laufen und der Rest vom Jahr Stillstand herrscht, die teuren Bahnen nicht zum Einsatz kommen. Ich glaube, da braucht es noch intelligentere Konzepte, die dann auch eben auf den Sommertourismus sich übertragen oder mit diesen verbinden lassen.
Herr Schmude, was gibt es da schon möglicherweise für Vorreitermodelle oder gelungene Beispiele, wie solche Skigebiete sich eben auf Ganzjahresurlaubsziele umrüsten?
Gibt es einzelne Beispiele, wo das schon ganz gut gelungen ist, beispielsweise die Gruppe der Mountainbiker im Sommertourismus ganz stark anzuziehen. Die Krux bei der ganzen Geschichte ist allerdings, dass es kein Patentrezept gibt. Und das ist ein ganz großer Unterschied zur Entwicklung in den 60er und 70er Jahren, als die ganzen Skigebiete entwickelt worden sind. Sie sind eigentlich alle nach demselben Rezept entwickelt worden. Und das wird in Zukunft eben nicht mehr gehen. Das hat zum einen damit zu tun, dass das sogenannte ursprüngliche Angebot, also das, was schon vor dem Tourismus da war, sich von Region zu Region ganz stark unterscheidet. Und zum anderen sind die Bedürfnisse der Touristen viel stärker differenziert worden. Wir haben ja ganz unterschiedliche Formen von Tourismus, ob das nun Fahrradtourismus, Wandertourismus ist, ob das Kulturtourismus ist, ob das Wellness-Tourismus ist. Ja, also da muss jede Destination für sich überlegen, was ist der Zustand, in dem ich mich in 20, 30 Jahren befinden will. Ich bin durchaus dabei, dass es bei dem einen oder anderen Skigebiet auch heute nochmal Sinn macht und wir haben selber auch ein Skigebiet beraten, nochmal zu investieren. Aber immer mit der Maßgabe, nutzt diese Investitionsrunde, diesen Abschreibungshorizont zwischen 8 und 20 Jahren, je nachdem, um welche Investition es geht, nutzt diesen Investitionszeitraum, um zu überlegen, was kommt zusätzlich zum Skitourismus oder sogar was kommt nach dem Skitourismus. Leider ist es oft so, dass gerade in der Politik der erste Halbsatz gehört wird, es macht nochmal Sinn zu investieren, und der zweite Halbsatz überlegt, was kommt danach, ignoriert wird.
Frau Gerg, denken Sie schon über Alternativen nach zur Skischule in Lenggries?
Ja, wir sind gerade dabei, ein Sommerprogramm aufzustellen, weil als Skibetrieb, wenn man nur 2 Monate oder 3 Monate Skibetrieb hat oder generell Betrieb hat, ist ein bisschen wenig. Ich denke, wir haben eine tolle Natur, da kann man ganz viel anbieten. Im Winter jedoch doch Alternative zum Skifahren fällt mir ehrlich gesagt noch nichts ein. Außer jetzt Schneeschuhwandern, Langlaufen, das Übliche natürlich, das man sowieso schon anbietet. Aber im Sommer kann man ganz viel machen, und ich denke, gerade die Bergbahnen kann man super nutzen. In Österreich wird es ja auch in gewisser Weise vorgelebt. Ich meine, ein Berg, jetzt zum Beispiel in Lenggries, der ist ja quasi eigentlich auch schon versaut. Da sind die Bergbahnen gebaut, da sind Pisten in die Waldschneisen hineingeschlagen worden. Also das ist ja nicht mehr ursprüngliche Welt. Und wenn man den Berg dann wirklich komplett als Tourismusberg ausbaut, finde ich, ist das okay, wenn man es dabei belässt. Und in Österreich zum Beispiel gibt es eben dann diese Dino-Welt oben oder dann eine Wasserwelt, wo man mit Kindern rauffährt. Und so schaffen die eben dann vermehrt Nutzung der Bergbahnen auch im Sommer. Und sowas gibt es in Bayern meines Wissens noch gar nicht so richtig.
Ja, so ein Umsteuerungsprozess, der dauert mindestens 10 Jahre. Sie machen aus einer Skidestination nicht innerhalb von einem Jahr jetzt das Wanderparadies oder das Paradies für Mountainbiker. Sie brauchen ja auch unter Umständen eine andere Infrastruktur, eine zusätzliche Infrastruktur. Und deshalb auch immer unser Appell, jetzt schon anzufangen, damit zu überlegen, wo will ich in 10 Jahren stehen, wo will ich in 20 Jahren stehen. Weil das eben nicht so schnell geht. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ich muss sowas ja auch transportieren an den Verbraucher, an den Touristen. Der verbindet im Augenblick in seinem Kopf mit Lenggries Skifahren. Ja, und wenn er irgendwann Lenggries mit was anderem verbinden soll, dann muss dieses Image von Lenggries ganz langsam umgearbeitet werden. Und das braucht einfach Zeit. Ich vergleiche das immer mit dem Tanker. Wenn der eine Richtung eingeschlagen hat, dann braucht es einen halben Tag, bis er nach links abgebogen ist.
Herr Probst, wie schaffen Sie es bei den Leuten, wenn Sie das Stichwort Feldberg hören, sozusagen nicht sofort an Ski zu denken, sondern vielleicht künftig an Schneeschuhwandern oder auch Mountainbiking?
Da kommt es auf ganz viele verschiedene Akteure drauf an, die zum Erfolg beitragen müssen. Zunächst mal fange ich natürlich auch bei uns selbst an. Als Skigebietsbetreiber legen wir sehr viel Wert darauf, dass die Investitionen und Baumaßnahmen, die aktuell auch mit Blick auf den Skitourismus stattfinden, nachhaltig sind, dahingehend, dass die Gestaltung dann für den Sommerbetrieb auch eine Möglichkeit bietet. Nehmen Sie das Beispiel Beschneiungsteiche. Viele haben dort noch die quadratisch praktisch guten Schneiteiche im Kopf, die als technische Anlage zu erkennen sind. Wir versuchen, die Gestaltung von zum Beispiel diesen Schneiteichen eben so vorzunehmen, dass sie dann in der Anschlussnutzung auch als Naherholungsziel dienen, wo man die Füße mal reinstrecken kann, eine kleine Badestelle errichtet oder andere Dinge im Sommer tun kann. Also intelligente Konzepte, gute Planungen, die den Ganzjahresgedanken in sich tragen, ist das eine. Und dann kommt es auf die anderen Akteure, sprich private Gastgeber, große Hoteliers, Gastronomiebetriebe an, die dazu beitragen müssen, dass eine Destination als Ganzjahresdestination wahrgenommen wird. Die Berghütten müssen auch im Sommer aufsperren und ein gutes Angebot machen. Die Gastgeber brauchen Touren, die sie hausintern anbieten, die auch im Sommer Gäste begeistern. Und so kommt da Mosaik für Mosaiksteinchen eben dazu. Und da bin ich auch ganz davon überzeugt, dass das ein sehr anstrengender Weg wird, ein Weg, der auch nicht von heute auf morgen zu gehen ist, sondern alle Kraft, aber auch eben die Unterstützung und das gesamtheitliche, ganzheitliche Verständnis von außen, von Politik, die uns zum Beispiel begleitet, benötigt.
Wird das, Herr Schmude, wenn Sie eine Prognose wagen können, ähnliche Dimensionen haben, auch dann in 20, 30, 40 Jahren wie jetzt noch der Wintersport, diese alternativen Modelle? Oder muss man sagen, dass da jetzt doch langsam aber sicher in etlichen Skigebieten in Deutschland eine Ära des Wintersports zu Ende geht?
Ja, wenn wir den Blick nur auf Deutschland richten, werden wir 2050, wenn ich jetzt mal so weit in die Zukunft schauen soll, nur noch ganz wenige Skigebiete haben, die als Skigebiete noch funktionieren.
Natürlich, es gibt ja, Entschuldigung, dass ich Sie da unterbreche, ich fand die Zahl ganz erstaunlich, doch rund 500 Skigebiete nach wie vor in Deutschland. Von denen wird es wie viele dann noch geben 2050?
Eine Handvoll. Wo es sich wirtschaftlich noch lohnt, Ski zu fahren. Aber wenn wir den Alpenraum insgesamt anschauen, wird natürlich der Skitourismus aus den Alpen nicht verschwinden. Und wir werden sogar Gewinner des Klimawandels haben, wenn man da überhaupt von Gewinnern sprechen darf. Denn wir haben natürlich auch Skigebiete, die so hoch liegen in den Alpen, dass dort die Schneesicherheit gegeben ist. Das heißt, wir werden einen räumlichen Konzentrationsprozess haben. Und alle, die aus dem Wintersporttourismus ausscheiden, die müssen sich überlegen, mit welchen Konzepten sind wir zukünftig überlebensfähig. Und da bin ich völlig dabei, dass es sehr unterschiedliche Konzepte geben kann. Das, was wir jetzt gerade für den Feldberg gehört haben, kann man nicht eins zu eins jetzt auf jede andere Skidestination von heute übertragen, sondern da muss sich jede Destination selber Gedanken machen und Konzepte entwickeln, wo will ich hin, und da muss ich alle Akteure mitnehmen. Auch da bin ich völlig d'accord, weil der Gast erwartet dann ein ganzheitliches Angebot, ein rundes Angebot, das zu dieser neuen Ausrichtung passt. Und sowas produziere ich nicht innerhalb von einem Jahr.
Herr Probst, gibt es schon Platz in Ihrem Kopf für die Vorstellung? Ich weiß, Sie planen jetzt erstmal in 10 oder maximal 20 Jahresschritten, dass Sie vielleicht doch 2050 die Füße in einen Badeteich auf dem Feldberg hängen, der dann eben nur noch Badeteich ist und mit dem Skiort Feldberg abgeschlossen haben?
Naja, ich bin jetzt 31 Jahre alt. Ich muss diesen Platz in meinem Kopf natürlich aufmachen und mir solche Dinge vorstellen, wenn ich auch an mein ganz persönliches Freizeitverhalten denke. Aber aus Verantwortung für die Region ohnehin ergibt sich diese Notwendigkeit schlichtweg. Und deshalb finden jetzt diese Konzepte eben auch Stück für Stück Anwendung. Und man entwickelt parallel zum Skitourismus, vielleicht dann irgendwann auch unabhängig vom Skitourismus, ganz neue Wege. Und vor allem gewinnt die Frage an Bedeutung, wo kann denn Wertschöpfung generiert werden in Bereichen, die in Zukunft als Trends sich zeigen werden, die aber heute noch mit wenig Wertschöpfung verbunden sind. Nehmen wir das Thema Wandern, Parkraumbewirtschaftung, all diese Dinge, die werden in Zukunft für uns natürlich noch mehr in den Fokus rücken.
Und Frau Gerg, wenn bei Ihnen die Kleinen in die Skischule stapfen, denken Sie sich dann manchmal, das wird möglicherweise die letzte Generation sein, die überhaupt noch Skifahren lernt?
Ja, hin und wieder kommt mir schon der Gedanke, und finde ich natürlich sehr, sehr schade. Es werden irgendwann dann Kinder eben nur noch Skifahren können, wo die Eltern es sich leisten können, Skiurlaub irgendwo in höher gelegenen Skigebieten zu machen. Ja, wird so sein. Wird so sein, dass dann ein längeres es nicht möglich sein wird, einfach zum Skilift zu stapfen und Ski zu fahren.
Was wird dem Ort dadurch verloren gehen?
Ja, es ist eine große Wertschöpfung einfach, die verloren geht, unabhängig von dem Idealismus, den ich jetzt da mitbringe, dass jeder irgendwie Skifahren lernen sollte. Es gibt ja ganz viele Arbeitsplätze im Tourismus, auch in Lenggries. Nicht nur die Skischulen, die Skiverleiher, die Bergbahnen, es hängen ja auch die Vermieter dran und dann wieder auch die Handwerksbetriebe, die auch wieder die ganzen Beherbergungsbetriebe dann renovieren zum Beispiel. Also das ist ja ein Rattenschwanz, der hinten dran hängt. Ich denke, wenn der Winter wegbricht, dann muss man aufgestellt sein im Sommer. Ja, mit Wandern, mit Radfahren. Wir haben so traumhaft schöne Natur. Also wenn man sagen würde, wir sind in Kanada, dann würde es einer glauben, wenn man da Bilder manchmal verschickt.
Zum Schluss der Sendung möchte ich Ihrem Idealismus aber auch noch ein bisschen Raum gewähren. Vielleicht können Sie das einmal kurz schildern am Ende dieser Sendung. Was bedeutet das denn für Sie, auf den Brettern zu stehen und einen schönen weißen Hang vor sich zu haben und dann da runterfahren zu können?
Ja, das ist ja schon eines meiner der schönsten Gefühle, die man haben kann. Das ist Freiheit, das ist frische Luft atmen, das ist ja schwer zu beschreiben, das ist unglaublich schön. Und für mich ist ein Tag am Berg die größte Erholung, die ich haben kann. Viel mehr als ein Tag jetzt zum Beispiel am Meer.
Slalom durch den Viruswinter, ist der Skisport am Ende? Das war unser Thema in diesem SWR2-Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei Michaela Gerg, ehemalige Profi-Skirennläuferin und Leiterin einer Skischule im bayerischen Lenggries, bei Professor Dr. Jürgen Schmude, Tourismusforscher an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und bei Adrian Probst, er ist Vorsitzender vom Liftverbund Feldberg. Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Tschüss.